Herzlich willkommen bei InnoBytes. Bei der heutigen Episode dabei ist Matthias Schmidt von der Speisekammer-App. Herzlich willkommen, Matthias.
Hi Alexander, danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dich dabei zu haben und sind jetzt schon mal ganz gespannt. Matthias, um was handelt es sich bei Speisekammer-App? Was kann ich damit anstellen?
Ja, die Speisekammer-App ist die Vorrats-App, die Vorratsverwaltung für Privathaushalte, also für dich und mich. Die zeigt Statistiken und hilft dabei, den Vorrat zu organisieren, um dann eben auch geschickt den Einkauf zu planen, um geschickt Rezepte zu planen, um das Leben in der Küche im Haushalt zu vereinfachen.
Cool. Was ist deine Motivation dahinter, das zu entwickeln? Ich habe mal ein bisschen schon reingeschaut. Ich meine, du sagst selber von dir, dass Nachhaltigkeit eigentlich deine Motivation war, dich von deinem bisherigen Beruf zu verabschieden, um dann die Speisekammer-App zu entwickeln.
Eigentlich sind es drei verschiedene Motivationen, die mich da treiben. Das eine ist ganz pragmatisch gesehen, ich habe selber zu viele Lebensmittel weggeworfen, also mehr als mir eigentlich lieb war, wo ich dachte vor einigen Jahren schon, das ist als Hobby gestartet, es müsste dafür eine App geben, die mich erinnert, bevor Sachen schlecht werden. Dann bin ich Informatiker, habe in Ulm Informatik studiert und da ist es einfach, ja, weiß nicht, ob das generell so ist, aber da macht man gerne mal ein Hobbyprojekt am Abend, setzt sich gerne mal hin, probiert neue Technologien aus, lernt dazu. Das war die zweite Motivation und das inzwischen habe ich so viel tolles Feedback auch bekommen und Leute, denen die App hilft im Alltag, was mich natürlich auch total motiviert hat, so vielen Menschen helfen zu können.
Wer sind eure typischen Nutzer dieser App?
Das ist eine sehr gute Frage. Die tun wir gerade auch tatsächlich nochmal wissenschaftlich auswerten. Es gibt eine Studentin an der TU München, an dem Lehrstuhl für Konsumforschung, die genau das analysiert. Wir haben den Fragebogen jetzt Anfang dieses Jahres rausgeschickt an unsere Nutzer, um genau das rauszufinden, weil das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Das sind einerseits Leute, die gerne kochen, ja, die Hobbyköche sind, die sehr viele Lebensmittel und Zutaten zu Hause haben, die einen Überblick haben wollen. Das sind aber auch Leute, die sehr tech-affin sind, die vielleicht auch ein Smart Home zu Hause haben und sowieso alles mit dem Handy machen, ja, und dann auch den Vorrat da gerne integrieren wollen. Und es sind Leute auch, die gerne, naja, es gibt diese Haushalts-Apps, Haushaltsbuch-Apps, die auch da gerne Buch führen einfach und gerne wissen, ja, was geht rein, was kommt raus, auch was kostet das vielleicht. Das sind da die spannenden Fragen und Leute, die da Interesse haben an der App und die auch nutzen.
In deiner Aufzählung sind jetzt hauptsächlich Privatpersonen. Habt ihr tatsächlich auch Unternehmen oder andere Institutionen, die eure App nutzen?
Die App war also ich war ja im Prinzip sozusagen der erste Nutzer selbst, ja, war für Privatpersonen anvisiert und es sind auch hauptsächlich Privatnutzer. Es ist aber auch so, dass wir Anfragen bekommen haben, schon von Bereitschaften vom Roten Kreuz, vom Technischen Hilfswerk und auch zuletzt von einem Gasthof, die natürlich auch Lebensmittel verwalten, auch teilweise in größeren Mengen und auch da den Bedarf haben von nach einem Warenwirtschaftssystem. Wobei wir uns da noch nicht positioniert haben, weil es da natürlich auch viel Konkurrenz gibt. Ja, und wir eher auf diesen Privatkundenmarkt spezialisiert sind mit Benutzeroberfläche und so weiter. Das könnte natürlich aber schon auch ein Markt sein für die Zukunft, ja, für Gastronomen, für, sage ich jetzt mal, professionelle Anwender, denen einfach so eine professionelle Warenwirtschaft zu teuer und zu umfangreich ist. Ja, und die einfach das System einfach auf der App haben wollen, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Was einem dann natürlich auch einfällt, ist, dass solche Organisationen auch andere Kategorien an Gegenständen horten. Und eure App ist ja primär auf die Speisekammer ausgelegt. Mit der Ausnahme, dass es doch zum Beispiel auch Medikamente gibt, habe ich gesehen. Was sind da so eure Ambitionen in die Richtung auch weiterzumachen?
Also wir hatten bei uns im Haus in der Speisekammer tatsächlich auch den Medizinschrank sozusagen die Hausapotheke hängen. Von daher hat das für mich eigentlich ganz gut dazu gepasst, auch dort Medikamente zu verwalten, ja, weil die ja auch ein Verbrauchsdatum haben oder ein Verfallsdatum haben. Und wenn sie geöffnet sind, nicht mehr so lange haltbar sind, wäre eigentlich auch spannend, da eben zu wissen, wie ist denn da der Überblick, was ist noch da, was fehlt noch. Es geht aber auch, wenn man jetzt weiterdenkt Richtung Rotes Kreuz zum Beispiel, die haben auch Gerätschaften natürlich, die haben technische Hilfsmittel, die man verwalten könnte, ja, wofür die App aber nicht optimiert ist. Was man da vielleicht dazu sagen muss ist, oder was es da spannend ist zu wissen, woher die Daten kommen. Wir haben die damals selbst erfasst von den Nutzern, die Daten, und zwar alle. Ja, das heißt, egal welches Produkt ich eingescannt habe, die App funktioniert mit dem Barcode-Scanner. Wenn das Produkt noch nicht in der Datenbank war, musste ich das eintragen. Ja, und das ist natürlich ein Riesenaufwand, den man da den Nutzern aufhalst. Und dann habe ich mich 2019 entschieden, das umzustellen, das System, auf Open Food Facts. Das ist ein Projekt aus Frankreich, wo sehr viele Lebensmittel schon drin sind, wo eine weltweite Community damit arbeitet. Und auch dort tragen wir bei, ja, machen dort mit. Und deswegen sind die ganzen Lebensmittel sind drin, so gut wie alle. Ja. Im deutschen Supermarkt findet man noch wenige, die noch nicht drin sind. Dann dürfen unsere Nutzer die vervollständigen. Aber ansonsten sind die Lebensmittel drin. Ja, wenn es jetzt um Medikamente geht, ja, da gibt's, das ist schwierig, an offizielle Quellen zu kommen, beziehungsweise die sind sehr teuer auch. Also da müsste man dann über ein separates, weiß ich nicht, separates Plugin-App nachdenken. Oder auch für technische Gerätschaften haben wir einfach keine Produktdaten. Ja, aber da vielleicht gibt es eine Möglichkeit in der Zukunft.
Matthias, du kannst es nicht wissen, aber ich habe einen sehr starken Handels-IT-Hintergrund. Und mir ist es sehr bewusst, zwei zentrale Themen, die mich an deiner App begeistern. Eins ist das MHD-Management. Ja, das beschäftigt den Einzelhandel jeden Tag. Und warum soll es im eigenen Haushalt anders sein? Eine absolut coole Lösung an der Stelle. Und das Zweite, du hast es gerade angesprochen, ist das Thema Content. Ja, also auch für die Händler selbst ist es wahnsinnig schwierig, Artikeldaten korrekt zu pflegen und sie aktuell zu halten. Und deswegen würde es mich ein bisschen mehr interessieren, wie das jetzt so ein bisschen funktioniert. Zum einen, wie kann man da dabei partizipieren als Konsument? Und das Zweite ist, wie war es mit der Integration in eure App?
Ja, das ist ein Spagat, den man da machen muss. Auf der einen Seite soll natürlich das Erfassen der Artikel so einfach wie möglich sein und so schnell wie möglich stattfinden. Wenn ich im Supermarkt stehe und scanne ein Produkt, das ist nicht enthalten, dann habe ich da nicht viel Zeit, um das vollständig zu katalogisieren. Deswegen haben wir gesagt, okay, dass der Mindestumfang neben dem Barcode, den man scannt, ist der Name und mehr muss der Nutzer nicht eingeben. So kann ich relativ schnell natürlich Artikel anlegen. Habe aber dann nur die halbe Wahrheit, weil, wie du sagst, das MHD ist spannend, vielleicht sind noch weitere Produktdaten spannend, es ist möglich, Nährwerte zu hinterlegen, Verpackungsinfos, geht dann bis zu Recycling, Bio-Siegel, Allergene, kann man sich austoben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wer trägt das ein? Und da gibt es eben schon auch Leute, die das, also wir ermöglichen es, viele Attribute zu erfassen, ja, die aber meistens eben dann doch schon in der Datenbank vorhanden sind, von anderen Nutzern, von anderen Apps auch, die da beitragen. Da wird einfach darauf geachtet, dass keine persönlichen Daten, personenbezogene Daten geteilt werden, ja, wie MHDs, wie Lagerorte, wie das kommt natürlich nicht in die offene Datenbank, sondern wirklich nur produktbezogene Daten. Und wie einfach war das, das zu integrieren? Das ist sehr einfach, würde ich mal sagen. Also jetzt mit einem technischen Background gesehen natürlich, ausgestattet kann man über die REST-API Artikeldaten abrufen und auch wieder schreiben. Und es ist so, dass das Open Food Facts Projekt auch unter anderem von der französischen Regierung gesponsert wird, sodass dort die Serverkosten, die Server, die laufen alle, ja, und die bieten es wirklich kostenlos an, dort mitzumachen.
Wie stellt ihr eigentlich sicher, dass eure beigetragenen Daten zu Open Food Facts korrekt sind, beziehungsweise natürlich dann auch diese Daten, die ihr euren Nutzern bei euch anzeigt?
Also ein Stück weit geht es natürlich über das Formular, in dem der Nutzer die Daten eingibt. Da wird dann schon geprüft, ja, dass zum Beispiel die Nährwerte in sich konsistent sind. Die Summe zum Beispiel der Nährwerte, die angegeben werden, ja, dass die eben nicht pro, also nicht über 100% zum Beispiel steigen kann. Ja, da kann man so einfache Querplausibilisierung machen. Wenn jetzt der Nutzer was Falsches fotografiert, ja, das falsche Produkt fotografiert oder einen Schreibfehler macht, das stellen wir nicht fest. Nichtsdestotrotz sieht dann der nächste Nutzer natürlich diesen Fehler und kann den natürlich auch korrigieren. Was zusätzlich noch passiert ist auf Open Food Facts Seite, da gibt es auch Mechanismen zur Qualitätssicherung, unterschiedliche, wo dann auch Produkte gefiltert werden, welche Produkte sind unvollständig, welche Produkte werden regelmäßig editiert. Ja, ist auch ein Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt, dass vielleicht Barcodes sich überlappen. Also auch da gibt es Qualitätssicherungsmaßnahmen.
Nachhaltigkeit und IT, ein Spannungsfeld, mit dem wir jeden Tag konfrontiert werden als IT-Fachkräfte. Und wenn man dann eine Nachhaltigkeits-App entwickelt, wird man ja sehr schnell daran gemessen, wie nachhaltig die App-Entwicklung als solche, die Infrastruktur und Ähnliches ist. Hast du uns ein bisschen Einblick, wie dein Unternehmen organisiert ist, um auch das hehre Ziel der Nachhaltigkeit in das Unternehmen zu tragen?
Kann ich gerne einen Einblick geben, ja. Also mein Büro, muss man hauptsächlich sagen, also unser Büro ist in Giengen an der Brenzel Bahnhof. Das ist ein sehr, sehr kleines Büro tatsächlich. Da haben wir noch einen Nebenraum, den wir dann für Besprechungen nutzen können. Sodass wir da keine riesen Büroräume haben, weil tatsächlich die meisten Mitarbeiter remote sitzen. Wir durch Deutschland verstreut, das heißt, wir treffen uns online, versuchen aber auch da die Meetings zu minimieren, weil die ja meistens nicht sehr effizient sind, sondern versuchen wirklich dann direkt zu zweit am Quelltext, ja, zu arbeiten, Pair Programming, direkt am Produkt zu arbeiten und das auch so schnell wie möglich dann zu testen und rauszugeben an den Kunden, ja, sodass wir da wenige Todzeiten drin haben. Also die klassische agile Entwicklung ist das. Und versuchen dann, wie gesagt, möglichst wenig irgendwie auf Halde zu entwickeln oder Umwege zu gehen, sondern möglichst direkt uns mit dem Kunden abzustimmen, ja, nichts unnötig zu entwickeln. Wir machen viel über den Kundensupport. Ja, das heißt, unsere Kunden können uns direkt im Support anschreiben, kriegen dann auch meist innerhalb eines Tages eine Antwort. Und wir können genau dieses Feedback dann auch nutzen, um gezielt zu entwickeln, eben das, was der Kunde benötigt. In Richtung Serverinfrastruktur ist es relativ schlank gehalten. Ja, also wir haben eine Echtzeitsynchronisation drin in der App, sodass ich eben, wenn ich jetzt in der Familie die App nutze, einer hat ein iOS-Gerät, der nächste ein Android-Gerät und der dritte nutzt vielleicht die Web-App, ja, sodass im Prinzip die Daten dann auf allen Geräten gleich sind, ja, wird das in Echtzeit synchronisiert über einen Server, aber das sind die Kosten tatsächlich nicht so hoch. Da sind ja die Cloud-Anbieter auch clever und verlangen ja pro geschriebenes Dokument, bei uns ist ein Dokument ein Artikel, ja, im Prinzip jede Änderung an einem Artikel ist ein Schreibvorgang oder beim Anzeigen ein Lesevorgang und der kostet, ja, sodass wir natürlich auch dran motiviert sind, die Lese- und Schreibvorgänge zu minimieren, die Kosten zu minimieren und damit auch die Ressourcen auf dem Server zu minimieren. Und ich habe jetzt hier zur Vorbereitung kurz reingeschaut. Unser Cloud-Backend schätzt für den letzten Monat 23 Kilogramm CO2 produziert an für 10.000 aktive Nutzer. Ja. Also das ist doch sehr gering, wenn man den Schätzungen glauben darf.
Kannst du für unsere Zuhörer quantifizieren, was bedeutet es, diese Menge Kilogramm CO2 zu verbrauchen, beispielsweise in einer Autofahrt?
In der Autofahrt kann ich es jetzt nicht genau sagen, da gibt es bestimmt andere Experten. Ich habe jetzt kurz vorher auch nachgeschaut, was das heißt in Bezug auf die Lebensmittel, ja, die wir ja im Prinzip verwalten. Und das Ziel der App ist ja, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem wir eben erinnern an Lebensmittel, die bald ablaufen. Da gibt es auch eine Schätzung, die besagt, dass pro Kilogramm verschwendetes Lebensmittel 2,5 Kilogramm CO2 ausgestoßen werden. Also das 2,5-fache an Gewicht des Lebensmittels, was weggeworfen wird. Wenn wir dann für 10.000 Nutzer 25 Kilogramm CO2 generieren, dann wären das irgendwie 10 Kilogramm an Lebensmittel, die man einsparen muss, sozusagen, ja, bei den Nutzern, ja, die im Prinzip 10 Kilogramm an Lebensmittel retten, dann hätten wir das schon drin, sozusagen. Ja. Also da habe ich jetzt keine Befürchtung, dass wir da jetzt sehr verschwenderisch sind.
Das sind ja 1 Gramm pro User sozusagen. Das ist ja quasi nichts.
So gesehen, ja. Also wie gesagt, das ist nur für die Serverseite. Was wir nicht mit drin haben in der Rechnung, ist, wie viel CO2 fällt für die Endgeräte in den Händen der Nutzer an. Also was, ich habe jetzt keine Zahlen parat, wie viel CO2 benötigt so ein Android-Gerät zur Produktion? Ja, was ist der Ladevorgang für ein Android-Gerät? Wie lange nutzt der Nutzer die App tagtäglich? Aber rein für die Server sind wir da relativ schlank unterwegs.
Jetzt würde ich noch die Frage stellen wollen, dass es ja zur Verwaltung des Lebensmittelvorrats einige Apps bereits gibt, wenn man mal in die App-Stores schaut. Und daran angeschlossen wundert es mich, womit behauptet ihr euch auf diesem hart umkämpften Markt? Denn also dem Erfolg kann man euch definitiv nicht absprechen. Ihr seid da durchaus in den bestplatzierten Listen unterwegs. Insofern, was tut ihr dafür? Wie erreicht ihr dieses Ziel?
Wir von Anfang an viel Wert drauf gelegt haben, ist wirklich der Kundendienst, der Support. Wir hatten relativ früh auch so eine Support-Chatbox auf der Webseite, wo die Kunden sich gemeldet haben mit Feature-Requests. Muss man auch dazu sagen, dass wir eine sehr tolle Community auch haben, ja, in verschiedenen tatsächlich Systemen, unter anderem eine Facebook-Gruppe auch, wo die Leute aktiv sich melden, aktiv schreiben. Wie gesagt, über den Support-Kanal kommt sehr viel rein. Dann haben wir ein Feedback-Portal, wo wir auch Nutzerwünsche sammeln, ja, und von den Nutzern auch abstimmen lassen, was wirklich das meistgewünschte Feature ist. Und das ist natürlich auch genau das, was wir als nächstes umsetzen, sodass wir da relativ eng dran sind an den Nutzern. Ein Feedback haben wir bekommen, hat eben gelautet, die App sieht sehr angestaubt aus. Bin ich auch gar nicht böse, ja, ich bin Informatiker, habe im Prinzip das User Interface selbst geschrieben, ja. Und das dann eben aber auch zum Anlass genommen zu sagen, hey, jetzt müssen wir nach einem UX-Designer schauen und stellen ihn ein und auch da Glück gehabt, ja, dass wir dann sogar gleich 2 an Bord nehmen konnten in Teilzeit, die jetzt fleißig die App überarbeiten und auch schon die ersten positiven Ergebnisse sichtbar sind, sodass wir auch auf der Ebene auf Basis Design wirklich die App einfach zu nutzen ist für den User, ja, die Abläufe vereinfacht werden, dass man sich in der App einfach zurechtfindet, schnell zurechtfindet, sofort sieht, okay, was muss ich jetzt tun, die Aufgaben, die der Nutzer eben jeden Tag hat, eben auch zu unterstützen, ja, und nicht wie, und das möchte ich nicht irgendwie da über die anderen Apps schlecht reden, aber teilweise findet man auch Apps, die dann sehr kompliziert aufgebaut sind, tiefe Menüstrukturen, sehr technisch auch aufgebaut. Und ich denke, da können wir uns auf jeden Fall abheben.
Du hast auch erwähnt, dass aus eurer Community Personen zu eurem Projekt beitragen, quasi als Mitarbeiter, könnte man so sagen. Das ist auch ein Novum für mich, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, außerhalb von Open Source natürlich. Aber wie kam es dazu und wie läuft es für euch? Das ist nämlich sehr interessant.
Ja, das ist, wenn du es ansprichst, interessant, auch mit dem Open-Source-Gedanken. Wir hatten tatsächlich auch kurz mal die Überlegung, die App auch Open-Source zu machen. Ich habe dann eine App, Grozy heißt die, da habe ich auch mit dem Entwickler mich ausgetauscht. Die ist Open-Source, aber da habe ich reingeschaut, das ist eigentlich auch hauptsächlich der Hauptbeitragende, er selbst, ja, der da im Prinzip die ganze Arbeit leistet. Und dann dachte ich mir, naja, also mit dem Ziel, wirklich das auf ganz breite Beine zu stellen, ich glaube, das ist schwierig, ja, so ein Open-Source-Projekt wirklich erfolgreich zu betreiben, und habe mich dann dagegen entschieden. Aber es ist eben doch so, dass Nutzer gekommen sind und gesagt haben, hey, mir fehlt diese Funktion, ja, oder ich habe hier einen Fehler gefunden oder hier ist es irgendwie falsch übersetzt. Wo ich mich natürlich total darüber freue, ja, über das Feedback, und das versuche ich auch abzustellen. Aber teilweise muss ich dann auch sagen, super, ja, aber muss ich leider jetzt hinten anstellen. Ich schaffe es gerade nicht, ja, ich komme gerade nicht dazu. Und wo die Leute dann, wo man dann ins Gespräch gekommen ist und die Leute gesagt haben, hey, ich bin Entwickler und so und vielleicht könnte ich ja helfen. Und im Prinzip ist es wie so ein Open-Source-Projekt dann, also zumindest für diese Gruppe, ja, Quelltext freigeschaltet, Systeme, Chat freigeschaltet und dann macht man das zusammen, ja. Und das ist, sind tatsächlich tolle Sachen dabei rumgekommen, aber es ist auch nicht so, weil es eben keine Verpflichtung dann ist, ja. Es gibt dann natürlich auch Leute, die waren sehr aktiv, ja, und sind jetzt vielleicht auch schon einige Monate inaktiv, ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, ja. Es ist ja im Prinzip auch für die Leute dann eine Möglichkeit zu lernen, ja, mitzuwirken, vielleicht auch die Speisekammer so ein bisschen in ihre eigene Richtung zu entwickeln, ja, oder ihr eigenes Feature einzubauen, ja, und dann nutzen sie das so und dann ist auch gut.
Wo soll es denn hingehen? Zum einen für die App selber, an welchen Features entwickelt ihr, was wollen die Nutzer? Und zum anderen das Unternehmen selbst, was stellst du dir vor, was hättest du gerne?
Es gibt aktuell eine offene Beta mit neuen Funktionen, wo unsere Einkaufsliste integriert ist. Das war das meistgewünschte Feature tatsächlich, dass man neben dem Vorrat auch eine Einkaufsliste pflegen kann. Macht ja auch tatsächlich Sinn, ja, zu sagen, hey, das ist leer im Schrank, ja, das will ich einkaufen, zack, und dann klicke ich das rüber und muss nicht eine zweite App pflegen. Genauso andersrum, wenn ich es eben eingekauft habe, wandert es in den Vorrat und ich muss nicht das nochmal einscannen separat. Ja. Also da diesen Kreis zu schließen, da sind wir gerade dran mit der offenen Beta, ja, die bald auch released werden wird. Das nächste Feature kann man auch schon verraten, was in der Pipeline steht, das sind mehr Kategorien. Das ist auch dann danach direkt der meist gewünschte Punkt, dass wir neben Lebensmitteln, Getränken, Medikamenten, Hygiene und andere, das sind so gerade die 5 Hauptkategorien, die natürlich sehr grob gefasst sind, wirklich dann tiefer eintauchen in Backwaren, in Obst und Gemüse, um wirklich da nochmal den Leuten es zu erleichtern, den Vorrat zu strukturieren. Das sind so die Hauptthemen. Und dann gibt es auch noch einen Punkt, der mir sehr wichtig ist und auch den auch schon einige Kunden auch geäußert haben, ist das Thema mit den Haltbarkeitsdaten. Das hat der Klaus auch vorher angesprochen. Die sind schwer zu erfassen natürlich, weil ich natürlich hergehen muss das vom Produkt ablesen und muss es dann in der Datumsauswahl eintragen. Das ist sehr umständlich und das schreckt natürlich auch viele Nutzer ab, sodass wir auch da gerade arbeiten, das wirklich auch optisch einzulesen, sodass ich das Handy halt ranhalte an das Produkt und das Haltbarkeitsdatum dann eben auftaucht, so die Idee. Ja. Das sind so die nächsten Schritte. Langfristig kann man sich natürlich noch viel weiter austoben. Ja, ich habe vorher kurz das Thema Smart Home angesprochen. Ja, es gibt einen Nutzer, der auch freiwillig mitmacht, der Jens, der das Ziel hat, das in den Raspberry Pi zu integrieren, ja, die App, und dann wirklich es ermöglicht in seinem Haushalt, ja, dass er praktisch in den Keller gehen kann und zieht das Produkt einfach nur an einem Scanner vorbei. Er braucht kein Smartphone, muss nichts extra aus der Tasche ziehen, ja, sondern zieht sozusagen das Produkt am Scanner vorbei, so ähnlich wie am Supermarkt an der Kasse, und es ist eingelagert, ja, und natürlich genau das gleiche wieder raus und hat dann eben das Ziel, ja, klar, dann ist es total einfach für die Frau, für die Kinder, dann ist der Vorrat auch wirklich gepflegt. Das sind so Themen, die dann möglich werden, wenn wir selber eine API bereitstellen. Und das ist eben auch so ein Projekt, was ein bisschen längerfristig läuft, wo wir dran sind, wo wir natürlich noch viel mehr Möglichkeiten haben, dann uns in Zukunft zu integrieren mit anderen Apps, mit anderen Geräten vielleicht, ja, mit der Möglichkeit dann auch Hackathons zu veranstalten, wo dann auch Studenten oder Interessierte auch eigene Apps, Plugins erstellen, ja. Also da sind wir, da denke ich, dass wir da viele Möglichkeiten haben werden in Zukunft und die API eben den Grundstein legt. Das ist eben auch so ein strategisches Projekt im Hintergrund. Und für mich persönlich, mein Ziel ist im Prinzip ich habe mal gesagt, ein volles Scrum-Team, also so ungefähr 8 Leute bis 10 Leute sozusagen im Team zu haben, ja, die eben an der App arbeiten in Vollzeit, ja, die dann eben aber auch Innovationen machen können, wo wir uns ausprobieren können, ja, neue Vorrats, weiß ich nicht, Lagerungsmöglichkeiten, wie erfasse ich das Produkt noch einfacher, wie komme ich näher an den Supermarkt ran, wie komme ich näher an den Handel ran, ja, im Prinzip uns auf diesen ganzen Themen auszutoben, aber da müssen wir noch ein Stückchen wachsen bis dahin.
Matthias, leider geht unser Podcast zu Ende und wie immer an dieser Stelle möchten wir auch dir die Möglichkeit geben, uns noch eine Message mitzugeben. Was sind deine berühmten letzten Worte?
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für das Interview. Ihr findet die Speisekammer-App im Internet, wenn ihr angebt speisekammer.app. Das ist die Domain, kommt man auf die Webseite, kann sich dann auf die App-Stores weiterklicken oder eben direkt im App-Store danach suchen und das runterladen, also sowohl bei Apple als auch bei Android. Zum Schluss will ich mich bedanken, ja, bei den ganzen Nutzern, die unsere App nutzen, die auch die App gekauft haben, die uns eben unsere Arbeit ermöglichen und möchte mich auch entschuldigen, wenn das ein oder andere Feature länger dauert als geplant. Ja, wir bleiben dran, versprochen, und kann nur Danke sagen und freue mich auf das, was noch kommen wird.
Herzlichen Dank, Matthias, für den Blick in die Speisekammer.
Sehr gerne.